Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderepisode besprechen wir ein weiteres Hörspiel, in dem Joe auftaucht. Und zwar Fünf Freunde jagen die Entführer. Hallo Marc, das ist ja deine Lieblingsfolge mit Joe. Dann starte doch gleich mal mit den speziellen Fakten.
Hallo Heike. Fünf Freunde jagen die Entführer ist im Hörspiel Nummer 13, stammt vom Anfang der 1980er. Das deutsche Buch ist etwa 20 Jahre früher erschienen und basiert auf dem englischen Original von Enid Blyton aus den 50er Jahren mit dem schönen Titel Five Have Plenty of Fun. Uns liegt eine Kassette aus den 1990ern vor und auf dem Titelbild sieht man die fünf Freunde, wie sie Karten spielen. Anne sieht aus, als würde sie gerade von einem Stuhl runterfallen, als ob sie etwas erschreckt hätte. Was ist nicht klar, denn das ist keine Szene aus dem Hörspiel. Das Cover der Originalkassette aus den 80ern ist etwas indikativer. Da rennen nämlich vier Kinder von einem Jahrmarkt weg. Ganz vorne ein kleines Mädchen mit dunklen, schwarzen, lockigen Haaren. Das könnte George sein. Ich habe das auch immer für George gehalten. Aber wenn man die Geschichte kennt, ist klar, George ist in dieser Szene gar nicht dabei. Sie ist nämlich schon entführt worden. Das muss also Joe sein. Das fand ich ganz interessant gemacht. Der Klappentext gibt uns jetzt nicht viel mehr Informationen an die Hand wie der Titel »Jagen die Entführer«. Wir erfahren nur, dass ein kleines Mädchen, eine Amerikanerin, im Felsenhaus aufschlägt und dass George verschwunden ist, dass also George entführt wurde. Das Motiv für diese Entführung wird allerdings nicht angedeutet. Das Hörspiel dauert etwa eine Dreiviertelstunde und beschreibt die Ereignisse von ungefähr einer Woche. Die Geschichte startet in der Felsenbucht.
Und zwar werden wir gleich in eine Strandszene reingebeamt. Das fand ich jetzt ungewöhnlich, weil in meiner Erinnerung irgendwie alle Fünf-Freunde-Folgen mit dem Erzähler beginnen, der sagt, es sind Ferien und wieder mal waren Julian, Dick und Anne nach Kirin gekommen. Ich habe jetzt aber in die Vorgängerfolgen nochmal kurz reingehört und es ist tatsächlich gar nicht so häufig, dass der Erzähler startet, sondern es ist wirklich öfter so, dass wir einen kleinen Dialog haben und am Ende der ersten Szene der Erzähler erst einsetzt und uns das Setting näher bringt, wo wir jetzt genau sind und ob die Ferien gerade gestartet haben und ob wir uns in den Sommer-, Herbst- oder Winterferien befinden. Das kommt hier allerdings auch nicht so wirklich raus. Julian erwähnt, dass sie noch ein paar Ferientage vor sich hätten und hoffentlich bleibt das Wetter gut, sodass sie weiterhin sich am Strand vergnügen können. Jetzt gibt es erstmal ein Picknick. Das ist ihnen sehr viel lieber, als das Mittagessen im Felsenhaus mit Onkel Quentin einzunehmen. Der hat nämlich schon wieder Besuch von Wissenschaftskollegen, zwei Amerikaner. Und die Kinder stellen sich vor, dass es da bestimmt ziemlich steif zugeht. Während des Essens gibt es jetzt noch ein bisschen Geplänkel. Dabei fällt der Satz, wir müssen unbedingt mal auf die Felseninsel. Wir sind jahrelang nicht dort gewesen. Das kam mir jetzt allerdings auch sehr seltsam vor. Ich habe aber mal in der Originalreihenfolge der englischen Bücher nachgeschaut, welche Fälle denn vor diesem Jagen die Entführer stattfinden. Und mit Ausnahme von Fünf Freunde helfen ihrem Kameraden sind wirklich die letzten 6 Bände Auswärtsfälle. Die Fünf Freunde waren in den Ferien also wirklich irgendwo unterwegs, sodass es durchaus sein kann, dass sie mehrere Jahre nicht mehr auf der Felseninsel waren, wenn man davon ausgeht, dass Enid Blyton immer ein Buch pro Jahr geschrieben hat, sodass also jeder Fall praktisch in den nächsten Sommerferien spielt. Die Kinder schmieden auch Pläne, was sie in ihren Ferientagen noch so vorhaben. Sie wollen auf jeden Fall in der Hummerbucht angeln gehen und die Höhlen in den Klippen durchforschen.
In der nächsten Szene befinden wir uns jetzt an Tag 3 des Aufenthalts der fünf Freunde in Kirin. Sie waren am Strand, sind kurz ins Felsenhaus zurück und das Telefon klingelt. Julian hebt ab. Und es meldet sich ein Mann, der etwas kryptisch davon redet, dass er heute Abend spät kommen werde. Julian, der doch der Neffe von Quentin sei, soll seinem Onkel doch bitte Bescheid sagen. Der Mann möchte auch nicht direkt mit Onkel Quentin reden, sondern legt ganz abrupt auf. Julian bleibt etwas fragend zurück und die Kinder spekulieren, wer war das denn? Naja, das könnte vielleicht einer der beiden Amerikaner gewesen sein, die vor 2 Tagen zum Essen da waren. George vermutet, vielleicht hat es etwas mit der Erfindung zu tun, an der Vater mit diesen beiden Wissenschaftlern arbeitet. Vielleicht ist da etwas schiefgegangen. Dann vergeht wohl noch etwas Zeit. Was die fünf Freunde machen, wird nicht gesagt. Aber am Abend überlegt Dick, ob er denn besonders lange aufbleiben möchte. Er interessiert sich scheinbar für Autos und er hat sich überlegt, ob er sich den Wagen, den Ami-Schlitten von dem Wissenschaftler, der heute Abend kommen will, anschauen will. Aber die anderen haben da keine Lust drauf und insofern gehen alle ins Bett.
Am nächsten Morgen beim Frühstück erkundigt sich Dick aber trotzdem noch bei Tante Fanny, ob der Amerikaner denn gestern noch da gewesen wäre. Das bejaht Tante Fanny, er sei aber auch schon wieder weg und Onkel Quentin sei heute nicht unbedingt bester Laune, was meines Erachtens ja für Onkel Quentin eher der Normalzustand ist. Als Anne zum Frühstück runterkommt, wundert sie sich noch, dass in ihrem Zimmer plötzlich ein drittes Bett aufgetaucht ist. Es ist wohl so, dass George und Anne sich ein Zimmer teilen, sowie Julian und Dick. Und in dem Zimmer der Mädchen steht jetzt plötzlich auch noch ein drittes Bett und Anne fragt sich, für wen das denn wohl gut sein soll. Bevor Tante Fanny das erklären kann, ruft Onkel Quentin aber alle in sein Arbeitszimmer, er habe eine Mitteilung zu machen. Dieses kommt jetzt sofort alle ins Arbeitszimmer, finde ich noch relativ unfreundlich und genervt, aber in seinem Arbeitszimmer finde ich ihn dann eigentlich ganz guter Laune. Da redet er ganz normal mit den Kindern und von geht Onkel Quentin heute am besten aus dem Weg, ist da eigentlich nicht mehr viel zu merken. Die Ankündigung, die Onkel Quentin zu machen hat, betrifft jetzt auch unter anderem das dritte Bett im Mädchenzimmer. Er lässt die Kinder nämlich wissen, dass die Tochter eines seiner Wissenschaftskollegen, ein kleines Mädchen namens Bertha, für die nächsten Wochen im Felsenhaus einquartiert wird. Der Grund dafür ist, dass Elbur einen Erpresserbrief bekommen hat, in dem angedroht wird, dass seine Tochter entführt werden soll, um an seine neuesten Forschungsergebnisse zu kommen. Elbur hat auch signalisiert, dass er im Falle einer Entführung natürlich die Forschungsergebnisse rausgeben würde, um seine Tochter zu retten. Das kommentiert Quentin mit sowas aber auch, das geht ja überhaupt nicht. Also er würde auf diese Idee anscheinend nie kommen. Und das sagt er praktisch seiner Tochter mitten ins Gesicht. Naja. Die Kinder sind jetzt nicht besonders begeistert davon, dass sie da jetzt in den nächsten Ferienwochen, so viel dazu, in der ersten Szene waren es ja noch ein paar Ferientage, jetzt sind es schon noch ein paar Ferienwochen, dass sie also in den nächsten Wochen auf ein fremdes Kind aufpassen sollen. Und besonders George entwickelt hier eine sehr starke Anti-Haltung. Die wird uns die ganzen Ferien vermasseln. Warum soll die überhaupt zu uns kommen? Wie kommt Elbur drauf, die überhaupt hier einzuquartieren? Tante Fanny will dann noch erklären, naja, Elbur hat euch ja alle kennengelernt und ihr habt ihm gut gefallen. Er denkt halt, dass seine Tochter hier bei uns gut aufgehoben wäre. Was George kontert mit, ach Blödsinn, der hat mich noch nicht mal gesehen. Im Hörspiel ist also nicht wirklich klar, ob Elbur die Kinder jetzt überhaupt getroffen hat oder nicht. Im Buch haben sie wohl nicht am Strand gepicknickt, sondern bei diesem Mittagessen die Amerikaner tatsächlich kennengelernt. Quentin wischt allerdings jetzt sämtliche Bedenken beiseite, sagt, Bertha wird heute Abend spät ankommen und morgen früh könnte er sie dann begutachten bzw. kennenlernen und dann könnte sich ja immer noch rausstellen, ob sie sie sympathisch finden oder nicht. Und dann scheucht er alle aus seinem Arbeitszimmer, denn er braucht natürlich seine Ruhe, um weiterzuarbeiten.
Am nächsten Morgen, als Anne aufwacht, ist Bertha da. Sie begutachtet sie, wie gesagt wird, und findet sie gleich sympathisch. George wacht auch auf und George findet Bertha total unsympathisch, denn so wie sie aussieht, so klein und zart, die kann bestimmt nicht rudern und auch nicht auf Bäume klettern. Das scheinen für George also wichtige Eigenschaften zu sein, ob sie jemanden leiden kann oder nicht. Bertha wacht dann auch auf und erzählt noch, dass ihr noch übel ist von der Schaukelei auf dem Boot. Sie ist wohl des Nachts mit einem Boot angekommen. Und auch das verleitet George natürlich mal wieder zu einer Aussage der Gestalt. Sie findet es toll, wenn es tüchtig schaukelt. Das heißt, wieder ein Grund mehr, Bertha nicht zu mögen. Bertha spricht dann, wie sie sagt, sehr amerikanisch. Sie sagt immer wundervoll. Sie kann also das D nicht sagen, also nicht wundervoll. George versucht es ihr auch beizubringen. Aber Bertha meint, das kann sie nicht, obwohl sie dafür sogar eine Lehrerin hätte. Die Mädchen stehen dann auf und wollen zum Frühstück. Auch das geht nicht ohne eine schnippige Bemerkung von George ab. Sie meint, vielleicht möchte das gnädige Fräulein ja im Bett frühstücken. Aber Bertha reagiert hier ganz cool, lässt das an sich abperlen. Meint, das habe sie noch nie gemacht und natürlich käme sie mit runter. Aus dem Nachbarzimmer der Jungs hört man dann noch ein bisschen Geschrei. Die scheinen eine Kissenschlacht zu machen. Timmy ist auch im Zimmer der Mädchen. Und als Bertha ihn sieht und sagt, das ist ein sehr schöner Hund, erzählt sie auch noch davon, dass sie einen eigenen Hund mitgebracht habe. Und dann gehen die Mädchen runter.
Auffällig fand ich hier jetzt, dass George nicht mal die Tatsache, dass Bertha Timmy lobt, besänftigen kann. Normalerweise schmilzt George ja dahin, wenn jemand ihren Timmy gut findet. Aber hier ist sie so auf Krawall gebürstet gegenüber Bertha, dass selbst diese freundliche Geste von Bertha da nichts dran ändern kann. Und auch die Tatsache, dass Bertha einen eigenen Hund mitgebracht hat, muss George abfällig kommentieren. Ja, es wird bestimmt irgend so ein komischer Schoßhund sein. Timmy kann ihn bestimmt nicht leiden. Die Kinder treffen jetzt beim Frühstück aufeinander und auch die beiden Hunde lernen sich kennen. Es stellt sich raus, Sally ist eine Pudelhündin. Und George sagt gleich irgend so was Abfälliges wie, mein Timmy ist ein Rassehund, der gibt sich nicht mit solchen Sofadekorationen ab. Das ist allerdings auch falsch. Ich erinnere mich ziemlich genau an das erste Buch, in dem Timmy vorgestellt wird. Er ist eine Promenadenmischung mit einem viel zu langen Schwanz, zu großen Ohren und ausgesprochen hässlich. Also so viel zu Rassehund. Timmy und Sally freunden sich entgegen Georges Prognose aber recht schnell an. Und vielleicht lässt das George jetzt endlich auftauen, denn in der nächsten Szene ist sie nicht mehr ganz so anti zu Bertha eingestellt. Quentin taucht wieder auf und er lässt die Kinder wissen, er hat jetzt schon wieder einen Brief von Elbur bekommen. Wann genau der abgeschickt wurde, weiß ich nicht. Bertha ist ja erst gestern Abend spät angekommen, also muss der Brief ja fast schon vor ihrer Abreise abgeschickt worden sein. Aber Elbur hat noch eine weitere Idee. Er schlägt eine Vorsichtsmaßnahme vor. Sie sollen Bertha nämlich als Jungen verkleiden, ihr die Haare abschneiden, ihr einen anderen Namen geben und sie in Jungsklamotten stecken. Denn es könnte sein, dass die potenziellen Entführer schon Wind davon bekommen haben, dass Bertha im Felsenhaus sich aufhält. Und wenn danach ihr gesucht wird, sollte diese Maskerade die Identität von Bertha ein bisschen weiter verschleiern. Bertha ist davon nicht besonders begeistert. Das triggert bei George jetzt wieder eine gehässige Bemerkung. Naja, in jungen Kleidern wirst du aussehen wie ein Waschlappen. Aber auch das wird von Quentin relativ schnell wieder beiseite gewischt, denn jetzt muss ja auch noch ein neuer Name her. Ends naheliegender Vorschlag, aus Bertha Bert zu machen, wird schnell wieder verworfen. Bertha lässt dann fallen, sie habe auch noch einen zweiten Vornamen, der ginge auch für Jungs. Und Julian errät den Flux, nämlich er kennt nur einen einzigen Namen, der für Männer und Frauen gleichzeitig gehen würde und das wäre Toni. Wobei Toni für mich jetzt kein Name ist, sondern eine Abkürzung. Und bei Abkürzungen könnte ich mir noch einiges andere vorstellen, zum Beispiel Alex, Chris oder Conny. Aber da ist wahrscheinlich dem Hörspielautor auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen als Toni. Und so heißt Bertha nun mit zweitem Vornamen Toni. Und diesen Namen wollen die fünf Freunde jetzt auch übernehmen. An nicht eindeutigen geschlechtsspezifischen Vornamen ist mir jetzt eigentlich auch nicht wirklich was Großartiges eingefallen. Das Einzige, was ich da jetzt noch auf dem Schirm hätte, wäre Kim. Oder, wenn man kulturübergreifend sozusagen unterwegs wäre, auch sowas wie Gabriele oder Andrea. Für uns eindeutig weibliche Vornamen, aber ich hatte mal E-Mail-Kontakt mit einem Menschen namens Andrea mit einem italienisch klingenden Nachnamen und da war ich mir dann wirklich nicht mehr sicher, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau. Das war der Kontakt in der Personalabteilung, an den ich eine Bewerbung geschickt habe. Ich habe von dieser Firma nie wieder was gehört, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es daran lag, dass ich da die falsche Anrede gewählt hätte.
Ich hatte hier jetzt Gelegenheit, kurz mal einen Blick ins englische Buch zu werfen. Da hat Bertha auch natürlich einen zweiten Vornamen, der ist allerdings Leslie. Mit EY geschrieben ist es ein Frauenname und Bertha erklärt dort, wenn man den Namen mit IE schreibt, dann würde er gleich ausgesprochen werden, aber dann wäre es ein Jungenname. Und ich kann mir dann vorstellen, wenn die fünf Freunde mit Bertha-Toni-Leslie durch Kirren laufen und sie vorstellen, und sie ist als Junge verkleidet, dass dann jeder, dem man sagt, das ist unser Freund Leslie, natürlich den Namen mit IE auf dem Schirm hat. Und Bertha muss sich dann auch nicht besonders umgewöhnen. Falls sie von jemandem mal mit Leslie angerufen wird, wird sie vielleicht reagieren, denn vielleicht ist sie das ja schon gewohnt. In der nächsten Szene, es muss wohl etwas Zeit vergangen sein, hat Elbor schon wieder Kontakt mit Quentin aufgenommen. Er hat angerufen, er hat nämlich angeblich einen Fehler in den Berechnungen der Wissenschaftler gefunden. Vom Buch her weiß man jetzt noch, dass es eine Erfindung ist, die irgendetwas mit Wärme, Kraft und Energie zu tun hat. Also dasselbe, an dem auch Quentin in der Folge auf der Felseninsel an seinem Turm geforscht hat. Quentin wischt das aber von sich, das kann gar nicht sein, ein Fehler, völlig unglaubwürdig. Aber er entschließt sich, er muss zu Elbow fahren und das Ganze vor Ort überprüfen. Tante Fanny entscheidet sich spontan mitzukommen, sie könne auch zwei ruhige Tage gebrauchen. Und die Bedrohung für Bertha schätzt sie selbst als nicht so besonders hoch ein. Ich glaube, sie sagt, Elbor sieht Gespenster. Außerdem sei ja Johanna die Köchin noch im Felsenhaus, könne auf die Kinder aufpassen und Julian als der Älteste sowieso sehr verantwortungsbewusst.
Kurz nach Quentins und Fannys Abreise kommen die Kinder jetzt wieder ins Felsenhaus. Wahrscheinlich ist gerade Mittagszeit und sie wollen was zu essen holen. Außerdem hat ein starkes Sommergewitter sie auch aus dem Freien vertrieben. Sie erfahren also von Johanna, dass Onkel und Tante für kurze Zeit abgereist sind und George scheint Johanna nicht als vollwertige Erziehungsberechtigte zu sehen. Sie meint nämlich, dann haben wir ja jetzt sturmfreie Bude. Als Johanna sich dann etwas besorgt äußert, wiegelt Julian ab und sagt, naja, die einzige Schandtat, die wir uns jetzt erlauben werden, ist, für alle ein Eis zu kaufen. Das erledigt Anne. Sie wird also in den Eisladen geschickt und bestellt da 7 Eis. was die Verkäuferin, die die Kinder natürlich kennt, erstmal erstaunt, weil sie weiß, normalerweise kauft Anne doch immer nur 5 Eis. Ja, aber Anne klärt sie darüber auf, sie haben Besuch bekommen, der hat einen Hund mitgebracht und Hunde wollen natürlich auch Eis essen. Timmy kriegt ja auch immer eins mitgebracht, also kauft sie heute 7 Eis. Der Verkäuferin fällt dann noch ein, dass kürzlich ein Mann nach den Kindern im Felsenhaus gefragt hat, wie viele das wären. Und sie hat gesagt, naja, es sind 2 Mädchen und 2 Jungen. Das eine Mädchen sieht halt aus wie ein Junge. Aber der Mann war hartnäckig, hat insistiert, da müsste doch jetzt noch ein weiteres Kind sein. Aber davon wusste die Verkäuferin nichts. Anne findet es komisch und meint, naja, wenn noch mal einer nach uns fragen sollte, dann sagen Sie doch bitte, unser Freund Toni ist zu Besuch. Außerdem erkundigt sich Anne auch noch, ob irgendwas auffällig gewesen wäre an dem Mann. Aber eigentlich ist der Verkäuferin da nichts aufgefallen. Er hatte eine Sonnenbrille auf und das einzig Bemerkenswerte war, dass er einen breiten Goldring trug. Nachdem Toni davon erfahren hat, dass irgendein ominöser Mann sich nach den Kindern im Felsenhaus erkundigt hat, sagt sie, sie hat jetzt Angst, vor allem, weil Tante Fanny und Onkel Quentin ja gar nicht da sind. Aber die Kinder wiegeln ab und sagen, ja, wir passen schon auf dich auf. Die sind ja Abenteuer erprobt, haben schon einige Gefahren gemeistert. Und George scheint mittlerweile Sally als Hund akzeptiert zu haben und nicht mehr als Sofadekoration abzustempeln. Sie erwähnt nämlich, dass sie ja schließlich auch noch Timmy und Sally zur Bewachung hätten. Julian bestimmt, dass sie jetzt noch einen gemütlichen Spieleabend veranstalten sollen. Im Hörspiel wollen sie eine Partie Monopoly spielen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch das Motiv des 90er-Jahre-Covers ist, wo sie am Tisch sitzen und Karten spielen. Dann frage ich mich allerdings, wo Sally und Bertha sind. Andererseits sind auf den Covern von den 5 Freunden eigentlich in der Regel nur die 5 Freunde abgebildet und nicht die Gastkinder, wie ich sie mal nennen soll. Insofern nehme ich an, diese Szene ist auf dem Cover gemeint.
In der nächsten Szene ist selber Tag, spät Nacht. Wir erfahren, es ist 23 Uhr. George liegt nämlich wach im Bett und kann die Glockenschläge der Kirchturmuhr in Kirin zählen. Es ist sehr schwül nach dem Gewitter und sie kann einfach nicht einschlafen. Anne ist ein bisschen müder, düst vor sich hin, Bertha schläft wie ein Murmeltier, aber plötzlich muss Sally raus. George übernimmt das, nimmt Sally mit, geht runter in den Garten, aber als sie die Tür vom Haus öffnet, wird sie schon gepackt und ein Mann hält sie fest. Wir erfahren von diesem Ganoven noch, dass er so etwas sagt wie, da ist sie ja und ihren Hund hat sie auch dabei. Der Hund Sally wird in die Hundehütte gesperrt und der Mann trägt George weg. Er hält sie wohl für Bertha. Im Haus hat niemand etwas bemerkt.
Am nächsten Morgen klingelt im Mädchenzimmer der Wecker. Es ist 8 Uhr. Ich wäre ja in den Ferien niemals auf die Idee gekommen, mir einen Wecker zu stellen. Aber vielleicht wollen die Kinder einfach den gesamten Tag ausnutzen. Es ist nämlich auch wieder ein wunderschöner Sonnentag. Anne und Toni wachen auf, wundern sich etwas, dass sowohl George als auch Sally nicht mehr im Zimmer sind und vermuten, dass George vielleicht wieder mit Sally Gassi ist. Das war ja letzte Nacht auch schon so. Als sie nach unten kommen, hören sie von Johanna, dass sie, als sie morgens runterkam, auch die Gartentür offen gefunden hat. Sie vermuten jetzt also, dass George vielleicht schon am Strand ist. Allerdings kann das nicht wirklich sein, denn Sally ist seltsamerweise in der Hundehütte angebunden. Und wenn George schon am Strand wäre, hätte sie mit Sicherheit auch Timmy mitgenommen, was nicht der Fall ist. Also kommt Anne auf die Idee, um Gottes Willen, vielleicht ist George ja gestern Nacht, als sie mit Sally im Garten war, entführt worden. Mittlerweile sind auch die Jungs im Garten angekommen und mit Timmys Hilfe finden sich jetzt auch Spuren. Der Gürtel von Georges Bademantel, ihre Haarbürste, etwas weiter entfernt vom Haus auch Reifenspuren. Dick als der Autoexperte konstatiert, dieser breite Radstand, das muss ein Ami-Schlitten gewesen sein. Und in der Nähe der Reifenspuren finden sie auch einen Zettel und in Georges Handschrift steht da Gringo drauf. Nur dieses eine Wort. Die Spuren finde ich jetzt eigentlich ganz gut gelegt. Dass George ihren Bademantelgürtel fallen lässt, okay. Die Haarbürste fand ich jetzt schon wieder etwas merkwürdig. Meinetwegen hat sie die in der Tasche ihres Bademantels. Aber wo sie dann plötzlich auch noch Zettel und Stift her hat. Aber wer weiß, was George in den Taschen ihres Bademantels noch so alles mit sich rumträgt. Die Kinder in diesen Serien tragen ja irgendwie auch immer Bindfäden, Sicherheitsnadeln, Streichhölzer, was auch immer mit sich rum. Die 5 Freunde kommen aufgrund dieser Indizien jetzt also zu dem Schluss, George ist entführt worden, man hat sie für Bertha gehalten. Und falls die Ganoven das jetzt auch feststellen sollten, dass sie das falsche Kind entführt haben, ist Bertha weiterhin in Gefahr. Sie muss also irgendwo anders in Sicherheit gebracht werden. Im Felsenhaus ist sie offenbar nicht mehr sicher. Johanna kommt dann auf die Idee, sie zu Joe zu schicken. Joe, das Zirkusmädchen, das sie ja schon in zwei anderen Fällen kennengelernt haben, lebt, seit ihr Vater im Gefängnis ist, ja bei einer Cousine von Johanna, offenbar hier irgendwo in der Umgebung. Und die ist so tough, dass sie auf jeden Fall gut auf Bertha-Toni aufpassen könnte. Man beschließt also jetzt, das Mädchen, das sich jetzt auch wieder in ein Mädchen zurückverwandeln soll, um die Verwirrung komplett zu machen, zu Joe zu bringen. Johanna möchte sie mit dem Autobus dorthin bringen, denn ein Taxi fände sie zu auffällig. Und auch in einer anderen Hinsicht ist Joe eine gute Adresse, um sich an sie zu wenden. Dick meint nämlich, dass das Wort auf Georgies Zettel, Gringo, irgendwie nach Zirkus klingt und vielleicht kann Joe damit ja was anfangen und ihnen hier irgendwie weiter auf die Sprünge helfen, wo ein Ermittlungsansatz zu finden wäre.
Ich fand es noch ganz nett im Buch, dass nachdem Bertha jetzt wieder ein Mädchen sein darf, sie nochmal einen neuen Namen bekommt. Sie darf sich also nicht Bertha nennen. Johanna schlägt vor, wir könnten ihr doch den Namen Ute geben. Das ist ein sehr schöner Name und den tragen im Moment viele Leute. Leider habe ich nicht können rausfinden, welcher Name im englischen Buch dazu verwendet wurde. Aber in der nächsten Szene, es ist Abend, wir sind wieder im Felsenhaus im Zimmer der Jungs und Julian und Dick hören plötzlich ein Geräusch von draußen. Sie haben gleich den Gedanken, vielleicht kommen die Entführer zurück. Sie haben gemerkt, George ist die Falsche. Aber dem ist nicht so, denn wer ist da? Es ist Joe und die klettert behende wie eine Katze den Baum hoch. Man muss ihr also keine Tür aufsperren. Joes Pflegemutter, also Johannas Cousine, will sie tagsüber im Moment nicht aus dem Haus lassen, eben weil da ein Kind ist, was vielleicht entführt werden könnte. Deswegen muss Joe nachts zu den fünf Freunden kommen. Sie glaubt nämlich diese ganze Entführungsgeschichte nicht. Sie hält Bertha für eine Aufschneiderin, die sich nur wichtig machen will, wegen ihres ach so tollen Vaters, der ja Wissenschaftler ist. Aber Julian kann ja bestätigen, das hätte alles seine Richtigkeit. Es hätte sich alles wirklich so abgespielt. Und sie geben Joe dann den Zettel mit dem Wort Gringo. Joe buchstabiert ihn, G-R-I-N-G-O, Gringo. Und sie weiß, was das sein könnte, denn sie kennt einen Jahrmarkt mit dem Namen Gringos große Schau. Und der wäre aktuell in Cranton, einer Nachbarstadt. Und sie kennt sogar einen der Karusselljungen dort. Und sie bietet an, sie könnte doch mal mit diesem Jungen namens Mackie sprechen. Vielleicht wisse der ja etwas über Gringo. Das will sie direkt in der Nacht erledigen. Sie fragt Dick noch, ob sie sein Fahrrad leihen könnte. Aber Dick lehnt ab. Das hindert Joe aber nicht daran. Sie mopst sich einfach kurzerhand Dicks Fahrrad, klingelt noch ein bisschen hämisch und Dick ist fast außer sich. Mir gefällt die Szene sehr gut. Ich finde sie absolut natürlich gesprochen von allen. Gerade Joe macht mir wirklich den Eindruck, als ob sie alles genau so meint, wie sie es sagt. Das ist eine echt schöne Szene.
Am nächsten Morgen klopft Johanna ganz aufgeregt an die Zimmertür von Julian und Dick. Sie hat unter der Haustür einen kleinen Zettel gefunden, auf dem Julians Name steht. Und als Julian den Zettel in Empfang nimmt, stellt sich raus, es ist eine Nachricht von Joe, kaum leserlich. Aber sie teilt mit, sie war tatsächlich in der letzten Nacht noch in Cranton, hat Mackie getroffen und hat für die Freunde praktisch einen Termin gemacht. Mackie erwartet sie an diesem Nachmittag auf dem Jahrmarkt. Außerdem gibt es auch noch eine launige Bemerkung, dein Fahrrad ist klasse Dick, was Dick natürlich schon wieder auf 180 bringt. Er fragt, wie er denn jetzt zum Teufel überhaupt am Nachmittag nach Cranton kommen solle. Aber das ist jetzt das kleinste Problem, denn George braucht ihr Fahrrad im Moment ja gerade nicht. Also kann er ihres nehmen.
In der nächsten Szene sind wir nun auf dem Jahrmarkt. Es herrscht Jahrmarktsatmosphäre. Die Hintergrundgeräusche legen das nahe. Ich glaube, es ist der Jahrmarkt bzw. das Volksfest aus TKKG Folge 1, Jagd nach den Millionendieben. Joe und Dick und Anne sind pünktlich dort und auch Joe trifft ein. Und die vier gehen zu Mackie, dem Karusselljungen. Dieser kann ihnen auch einiges über Gringo erzählen oder Graf Gringo, wie er hier von den Schaustellern genannt wird. Das ist nämlich der Chef von Gringos große Schau. Und der hätte allerlei Geschäfte am Laufen, besonders trübe Geschäfte. Er kann ihnen erzählen, dass in der Vorwoche Gringo nach London gefahren ist und danach irgendjemandem erzählt habe, da würde sich ein gutes Geschäft anbahnen, viele Dollars mit den Amerikanern. Das würde also auf die Entführung von George passen. Julian fragt dann noch nach, ob Mackie irgendetwas am Jahrmarkt aufgefallen ist in der Nacht, als George entführt worden ist. Aber da muss Mackie verneinen. Was allerdings auffällig ist, ist, dass Gringo am Vortag seinen Wohnwagen etwas weiter von den anderen Wohnwägen weggefahren hat. Er gab als Grund an, seine alte Mutter könne den Krach nicht ertragen, aber Dick hat den klugen Gedanken, vielleicht war es ja auch umgekehrt, vielleicht war ja auch jemand in diesem Wohnwagen, George, die um Hilfe geschrien hat, und damit das niemand hört, hat Gringo seinen Wohnwagen weggefahren. Dann ist klar, die Kinder wollen sich diesen Wagen einmal ansehen, aber damit das nicht so auffällig ist, täuschen sie vor, sie spielen Ball.
Joe zaubert also irgendwo einen Ball her. Und dann folgen Spielgeräusche, man hört den Ball hin und her geworfen werden und dann halt so ein bisschen Geplänkel, au, nicht gegen den Kopf, das tut weh und gib doch mal her und wirf mir her und so weiter. Dabei nähern sie sich mehr oder weniger unauffällig dem großen Wohnwagen von Gringo. Und Joe kann einen langen Blick hineinwerfen und sagt, sie konnte ganz genau überblicken, da ist keiner drin. So ganz unauffällig konnten sie sich dem Wohnwagen aber doch nicht nähern, denn plötzlich taucht eine alte Frau auf, wahrscheinlich Gringos Mutter, und keift die Kinder an, sie sollen hier gefälligst verschwinden und auch noch die Töle mitnehmen. Die Kinder ziehen sich schnell zurück, aber Timmy hat in der Zwischenzeit noch einen Fund gemacht. Er hat nämlich aus dem Wohnwagen Georges Bademantel angeschleppt. Aus seinem Verhalten schließen die Kinder, George kann nicht hier in der Nähe sein, dann würde sich Timmy anders aufführen, dann würde er ein Freudengeheul anstimmen. Aber aus der Tatsache, dass der Bademantel da ist, schließen sie, George war hier. Mackie kann dann noch berichten, dass Gringo gestern einen kleineren Wohnwagen an sein Auto gehängt hat und damit weggefahren ist. Angeblich sollte dieser Wohnwagen repariert werden. Und die Freunde schließen, da muss George drin gewesen sein. Bei der Gelegenheit hat Gringo sie offensichtlich an einen anderen Ort verbracht. Mackie kann dann auch noch genaue Angaben machen. Gringo kam nämlich nach ungefähr einer Stunde zurück und er ist nach Osten Richtung Groß-Twillingham gefahren. Julian stellt jetzt eine Überschlagsberechnung an. In einer Stunde kann man ungefähr 25 Kilometer hin und her fahren, wenn man noch einen Wohnwagen dabei hat. Und Julian hat jetzt schon einen Plan entwickelt. Er schickt Joe und Anne zurück zum Felsenhaus, während Dick und er weiter recherchieren wollen. Dick hat das Ganze noch nicht so richtig geblickt. Er fragt, ja, wollen wir jetzt hier die ganze Gegend abklappern und nach einem Straßenkreuzer, Gringo fährt nämlich auch einen auffälligen Ami-Schlitten, mit angehängtem Wohnwagen suchen, ob irgendjemand den gesehen hat. Aber nein, Julian hat eine bessere Idee. Er ist nämlich anscheinend gut befreundet mit einem ortsansässigen Tankwart namens Jim. Und er will diesen bitten, sämtliche in Frage kommenden Tankstellen in der Umgegend anzurufen, ob am letzten Tag jemand einen Straßenkreuzer mit angehängtem Wohnwagen gesehen hat, der bei besagten Tankstellen getankt hat. Das ist jetzt zwar nur eine kleine Chance, denn es ist ja nicht gesagt, dass Gringo ausgerechnet auf diesem Weg sein Benzin ausgegangen ist, aber es ist immerhin eine Chance.
In der nächsten Szene sind wir dann an der Tankstelle von Jim. Man hört Gehupe. Und die Jungs reden schon darüber, dass wenn Jim die ganze Zeit telefoniert, die Kunden so langsam ungeduldig werden. Das ist wohl eine Tankstelle ohne Selbstbedienung. Ich kenne das aus der Reihe Detektiv Kim, die ja auch Bücher aus den 1950ern hat. Und damals war das wirklich so, dass man nicht selbst sein Benzin abfüllen durfte, sondern das hat ein Angestellter der Tankstelle gemacht. Und wenn Jim jetzt eine halbe Stunde oder so telefoniert, dann wären die Leute bestimmt ungeduldig. Aber Jim ist jetzt auch schon fertig mit seinem Rundruf. Er ruft die Jungs rein und er hat wirklich etwas erfahren. Sein Vetter habe nämlich heute frei gehabt, wäre in der Stadt gewesen und hätte Einkäufe erledigen wollen. Und dabei hätte er einen Straßenkreuzer gesehen mit angehängtem Wohnwagen. Da wäre ein Mann ausgestiegen, der eine Sonnenbrille getragen hat und einen goldenen Ring. Und als der Mann nach seinen Einkäufen zurückkam, hätte der Vetter, weil der interessiert sich für Autos, deswegen ist er stehen geblieben, auch noch ein kurzes Gespräch anhören können. Der Mann mit der Sonnenbrille habe zu einem anderen im Auto gesagt, es ist nicht mehr weit. Kurz vor Twilling müsse er sich links halten und dann sei es das letzte Haus auf dem Hügel links. Und da ist den Kindern klar, dort in diesem Haus, da wird wahrscheinlich George versteckt werden. Dick verplappert sich noch fast, aber Julian kann ihn noch bremsen, denn er möchte wohl, dass keiner von den Erwachsenen erfährt, dass George entführt wurde und wo sie möglicherweise sich aufhält. Julian bedankt sich bei Jim. Und Jim bedankt sich bei Julian. Und als ich diese Szene im Buch gesehen habe, ist mir das erste Mal etwas im Hörspiel aufgefallen. Im Buch gibt Julian Jim nämlich für seine Mühe noch 2 Mark, also heute etwas weniger als 5 Euro. Und wenn man im Hörspiel ganz genau aufpasst, dann kann man zwischen diesen beiden Dankes das Geräusch von fallenden Münzen hören. Das fand ich ein sehr nettes Detail. Die beiden Kinder fahren nun zurück ins Felsenhaus und Julian hat natürlich den Plan gefasst, wir werden George befreien. Johanna möchte eigentlich die Polizei anrufen, aber Julian, der scheinbar im Moment irgendwie die Macht im Haus hat, wiegelt das von sich und sagt, die Polizei wird uns nur unseren schönen Plan zunichte machen. Johanna könne die Polizei anrufen, wenn die Jungs von ihrer nächtlichen Aktion nicht mehr zurückkämen. Anne darf nicht mit, sie sei zu jung und Joe hat von dem Ganzen gar nichts mitbekommen im Hörspiel, denn sie musste schon lange nach Hause.
In der Nacht machen sich die beiden Jungs jetzt in Begleitung von Timmy auf den Weg Richtung Twillingen, um George zu befreien. Sie finden offenbar auf Anhieb das richtige Haus, Es wirkt abweisend mit hohen Mauern und einem verschlossenen Tor. Das kann die Kinder allerdings nicht aufhalten. Julian klettert einfach über das Tor rüber. Es ist nur mit einem Riegel verschlossen. Er riegelt auf und lässt Dick und Timmy auch in den Garten. Als sie dann durch den Garten schleichen, auf der Suche nach einem Weg ins Haus, stolpern sie sozusagen über ein Loch im Boden. Da liegt ein Deckel daneben. Und Julian erkennt, okay, das ist wohl das Einschüttloch für die Kohlen. Das führt in den Kohlenkeller, also ist das ein Weg ins Haus. Da können wir einfach reinspringen. Dick hält das Ganze für eine Falle. Dick ist sowieso die ganze Zeit irgendwie unwohl. Er hat das Gefühl, sie werden verfolgt. Er meint auch, dass er einen Schatten hat übers Tor huschen sehen, kurz bevor sie selbst darüber gestiegen sind. Ihm ist das alles nicht so ganz geheuer, aber Julian wischt das mehr oder weniger weg. Julian, Dick und Timmy gelangen also über dieses Kohlenloch tatsächlich ins Haus, schleichen darin herum, hören hinter verschiedenen Türen Geschnarche und stoßen dann irgendwie auf einen Verschlag mit einer verriegelten Tür, vermuten, dass George dahinter gefangen gehalten wird. Dick hat auch hier Sorge, dass der Riegel beim Aufriegeln quietschen könnte, aber Julian sagt, ach, wird schon nicht so sein, nimmt den Riegel und öffnet die Tür. Und in dem Moment wird Timmy laut. Es ist jetzt nicht so, dass er wirklich in Gebell ausbricht, aber er gibt so ein komisches Winseln oder Fiepen von sich.
Und in der Tat, in dem Verschlag ist seine Herrin, George. Die Kinder haben also ihre Cousine gefunden. George erzählt ihnen, sie habe den Verbrecher nicht mitgeteilt, dass sie die Falsche sei. Die halten sie also immer noch für Bertha. Die Kinder können sich aber nicht lang ihre Freiheit erfreuen, denn kurz bevor sie sich entscheiden, schnell das Haus zu verlassen, stehen plötzlich zwei Ganoven hinter ihnen. Die haben wohl irgendein Geräusch gehört. Vielleicht Timmys Bellen, / Winseln, vielleicht auch das Schleichen der Jungs. Die Kinder werden jetzt gefesselt. Oder wie es im Hörspiel so schön heißt, sagt Gringo zu seinem Handlanger, binde ihnen die Schmutzpfoten. Und nun haben wir jetzt also drei gefesselte Kinder und einen Hund in einer Abseite. Vorher war George alleine, aber George findet die Situation trotzdem besser, denn jetzt sind wenigstens ihre Freunde und ihr Hund da. Einige Zeit später hört man dann draußen plötzlich einen Tumult. Es hört sich so an, als ob da die Verbrecher plötzlich hin und her rennen. Die Jungs meinen, das klingt, als ob sie auf eine Katze getreten seien. Aber der Tumult hält nicht lange an und plötzlich ist es grabesstill. Dann aber macht sich jemand von außen an der Tür zu schaffen. Die Tür öffnet sich und wer steht vor ihnen? Joe. Sie hat also mal wieder die fünf Freunde aus einer Notlage befreit. Die Kinder können schnell aus dem Haus entkommen. Dick möchte nun wissen, wie Joe verdammt nochmal hierher kommt. Aber Joe meint, Zeit für Erzählung sei später, lasst uns erstmal abhauen. Und die vier Kinder und der Hund fahren mit einer mir unbekannten Anzahl von Fahrrädern zurück ins Felsenhaus.
Als die Kinder im Felsenhaus ankommen, verschwindet Joe mal kurz, um zu telefonieren. Johanna und Anne sind natürlich super erleichtert, dass Julian und Dick unversehrt wiedergekommen sind. Und sie haben auch noch George dabei. Anne meint, sie hätte Johanna kaum noch bremsen können, die Polizei von ganz England anzurufen, obwohl das ja vereinbart war, dass das erst am Morgen passiert. Johanna hat für die Kinder auch eine heiße Milchsuppe vorbereitet. Man hört im Hintergrund Dick irgendwas krummeln, sowas ähnliches wie, ein Steak wäre mir lieber gewesen, aber ich kann es leider nicht so richtig verstehen. In der Küche treffen sich jetzt auf jeden Fall alle wieder und Joe erzählt, was an diesem Abend alles so vor sich gegangen ist. Sie war nämlich schon vor den Jungs beim Haus von Gringo. Dick hat insofern wirklich gesehen, wie sie übers Tor gehuscht ist. Und sie hat ihnen auch den Deckel vom Kohlenloch abgenommen, damit die Jungs auch ja den Einstieg finden. Als sie dann beobachtet hat, dass die Jungs mit George eingesperrt wurden, hat sie schnell einen Plan B entwickelt. Sie hat die Ganoven nämlich durch Gekreische auf sich aufmerksam gemacht. Das war der Tumult, den man kurz gehört hat. Hat die Ganoven damit in den Kohlenkeller gelockt, ist schnell wie der Blitz durch das Einschüttloch raus, durch die vorher geöffnete Haustür wieder zurück ins Haus und hat die Kellertür von außen verrammelt. Und während die Ganoven in den Kohlen noch nach ihr gesucht haben, ist sie dann auch wieder nach draußen in den Garten, hat den Deckel auf das Kohlenloch gelegt und auch noch einen höllisch schweren Stein mittels Hebelgesetzen irgendwie auf den Deckel gelegt. Gringo und sein Komplize sind auf jeden Fall auf Nummer sicher und können im Kohlenkeller schmoren, bis die Polizei sie abholt. Apropos Polizei, die taucht jetzt auch im Felsenhaus auf. Die hat Joe nämlich am Anfang telefonisch verständigt. Und die Polizei bringt offenbar auch Bertha mit. Jedenfalls sind die Kinder jetzt alle wieder vereint und feiern freudiges Wiedersehen. Joe möchte jetzt nicht den Rest der Nacht im Felsenhaus verbringen. Sie muss dringend nach Hause, sonst wird ihre Pflegemutter ja wieder wild. Und sie fragt verschmitzt, ob Dick ihr vielleicht sein Fahrrad leihen würde. Das ist der Running Gag der Folge und Dick ist wieder völlig außer sich und meint, ey, selbst wenn du uns noch 5-mal befreist, ich leih dir mein Fahrrad nie wieder. Das geht in den Abschlusslacher über und damit endet die Folge.
Und damit kommen wir zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Julian hatte die pfiffige Idee mit dem Rundruf, das fand ich sehr gut. Er schmiedet hier generell die ganzen Pläne, auch den Plan, George zu befreien. Er macht ja auch die Überschlagsrechnung, wie weit Gringo denn mit diesem angehängten kleinen Wohnwagen überhaupt gefahren sein konnte. Dick hat die gute Idee, warum Gringo seinen Wohnwagen weiter von den anderen weggefahren hat. Vielleicht war da jemand drin, der Krach gemacht hat. Und er hat ja auch in der nächtlichen Szene an Gringos Haus eigentlich erkannt, dass da irgendeine Gefahr lauert, dass da noch irgendjemand sein könnte. Wir haben jetzt erfahren, es war Joe. Julian hat das Ganze ja nicht mitbekommen. George war auch sehr pfiffig. Als sie entführt wurde, hat sie Spuren gelegt und sie hatte glücklicherweise ja auch einen Zettel dabei und einen Stift und konnte deshalb ein Wort eines belauschten Gespräches aufschreiben, ohne dass die Kinder überhaupt ihre Spur nicht gefunden hätten. Auch Timmy war relevant. Er nimmt nämlich selbstständig die Spur im Garten auf, am Tag, nachdem George entführt worden ist, und findet so die diversen Gegenstände und auch den Ort, an dem der Wagen gestanden hat. Und so können die Jungs erst den Zettel mit dem Namen Gringo finden. Andererseits ist er aber auch für ein negatives Ereignis verantwortlich, denn weil er sich freut, als er seine Herrin George wiederfindet, macht er Geräusche. Und das scheint wohl so laut gewesen zu sein, dass die Ganoven auf die Kinder aufmerksam geworden sind. Und deswegen wurden sie eingesperrt. Das heißt, Timmy hat auch die Entführung verlängert und ohne Joe wären sie nicht rausgekommen. Und Joe war auch sehr wichtig. Sie weiß zum einen, was Gringo bedeuten könnte. Sie hat den Kontakt zu Mackie, dem Karusselljungen, also quasi zu einem Informanten. Und mit dessen Hilfe kommen sie ja überhaupt erst weiter. Und sie befreit die Kinder mal wieder aus einer misslichen Lage. Denn ohne Joe hätten die Kinder wahrscheinlich in der Abseite geschmort, bis der Boss kommt.
Welche Verbrechen wurden begangen? Die Liste ist hier relativ kurz. Das ist einmal Erpressung, Nötigung mit Hilfe dieses Drohbriefs, den Elbow am Anfang bekommt. Dann die Entführung von George. Aber auch auf Seiten der Kinder, Julian, Dick und Joe begehen eindeutig Einbruch in Gringos Haus.
Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich beim Hörspiel nach aufmerksamem Hören gefragt, woher weiß Joe denn eigentlich, dass Julian und Dick überhaupt zu dem Haus nach Twilling fahren wollen? In der Szene ist es ja so, dass Anne sagt, Joe musste schon nach Hause. Sie kann eigentlich ja dann gar nicht wissen, dass Julian und Dick etwas herausgefunden haben. Und sie kann auch nicht wissen, wann die dorthin wollen.
Ich habe mich gefragt, was es mit dem Erpresserbrief auf sich hat, von dem Onkel Quentin erzählt. In dem Moment, als dieser Drohbrief, würde ich es ja mal nennen, bei Elbur ankommt, haben die Ganoven ja noch gar kein Druckmittel. Bertha ist ja noch nicht entführt.
Ich konnte euch auch hier einen Blick ins englische Buch reinwerfen. Da ist die Rede davon, dass Elbur gewarnt worden sein soll, dass seine Tochter entführt wird. Es wird da aber, soweit ich es überblickt habe, nicht gesagt, wer ihn gewarnt hat. Also ob das wirklich ein Brief von den Verbrechern war, die angedroht haben, etwas zu tun, oder ob das vielleicht eine Information der Polizei gewesen ist. Das bleibt also auch dort offen. Eine lustige Frage, die ich mir zum Schluss dann gestellt habe, ist, wer denn wann welches Fahrrad benutzt? Joe mobst sicher Dicks Rad, aber dann ist auch die Frage, fährt sie damit zu dem Jahrmarkt? Julian und Dick fahren nachts ja zu dem Haus von Gringo, da wird Dick wohl sein eigenes Fahrrad haben, aber wie kommt Joe dann hin? Und vor allem, wie kommt George zurück? Wir haben ja dann 4 Kinder und 3 Kinder, die mit Fahrrädern hingefahren sind. Es wäre wirklich mal interessant, im englischen und im deutschen Buch nachzuschauen, wie das dort beschrieben ist.
Ich habe mich noch beiläufig gefragt, wie das Johannas Cousine eigentlich findet, dass Joe hier die ganze Zeit in diesem Fall mitmischt. Joe erzählt ja, sie müsste nachts kommen, weil ihre Pflegemutter bzw. ihre Tante, wie Joe sie hier immer nennt, sie tagsüber nicht mehr aus dem Haus lässt. Trotzdem taucht Joe am nächsten Tag nachmittags ja in Granton auf dem Jahrmarkt auf. Hat sie sich da auch wieder heimlich aus dem Haus geschlichen? Und offensichtlich ist sie ja in mindestens 2 Nächten heimlich unterwegs. Vielleicht ist Johannas Cousine aber auch schon Kummer gewöhnt. Aus der Folge 5 Freunde und 1 Zigeunermädchen wissen wir ja auch schon, dass Joe mal spontan beschlossen hat, ihren Onkel Alfredo zu besuchen. Und einen Tag, nachdem sie da angekommen ist, schreibt sie dann eine Postkarte nach Hause, dass man sich keine Sorgen machen muss. Und außerdem habe ich mich noch gefragt, im Haus von Gringo ist ja die Rede davon, dass morgen der Boss kommen soll und der soll entscheiden, was mit den Kindern passiert. Die Frage ist, ob dieser Boss im Hintergrund eigentlich auch noch geschnappt wird. Wenn nicht, hindert ihn ja nichts daran, die nächste Verbrecherbande zu engagieren, um Bertha zu entführen. Insofern wäre Bertha in dem Fall noch gar nicht außer Gefahr. Mein Fazit. Das hier ist jetzt eine der wenigen Folgen, die ich nicht aus meiner Kindheit kenne. Deshalb kann ich schon mal keinen Nostalgiebonus hier geltend machen. Was mir aufgefallen ist, als ich mich jetzt tiefergehend mit dieser Folge beschäftigt habe, dass es ein paar leichte Irritationen gab bezüglich des zeitlichen Ablaufs. So am Anfang sagt der Erzähler, die fünf Freunde wollen gerade wieder an den Strand gehen. Dann folgt das Telefonat zwischen Julian und Elbur und danach gehen die Kinder ins Bett. Ja, was denn jetzt? An den Strand oder ins Bett? Was haben wir denn gerade für eine Tageszeit? Oder auch, dass Julian fragt, ob Mackie in der letzten Nacht was beobachtet hat, als George entführt wurde. Das ist aber schon zwei Nächte her, denn in der letzten Nacht kam ja Joe erst zu Julian und Dick ans Fenster. Ich glaube aber, dass das gar nicht in der Story angelegt ist, sondern dass das bei der Adaption des Buches als Hörspielskript passiert sein könnte. Dass Joe als schon bekannter Charakter wieder auftaucht, gefällt mir gut. Das hat mir ja im Zigeunermädchen schon gefallen, dass da auf bekannte Charaktere wieder zurückgegriffen wird. Und Joe ist einfach auch ein sympathischer Charakter, den kann man durchaus nochmal wiederverwenden. Die Sprecherleistung fand ich auch durchgehend gut. Bertha fand ich jetzt nicht in jeder Szene komplett überzeugend, aber dafür ist die Sprecherin von Joe für mich sehr natürlich. Also die Kabeleien über das Fahrrad zwischen Joe und Dick kommen auf jeden Fall rüber, als wären sie nicht abgelesen oder gespielt, sondern das könnte genauso auch passiert sein. Grundsätzlich habe ich an der Folge wenig auszusetzen. Ich würde sagen, ich vergebe einen Daumen hoch.
Mein Fazit. Mir gefällt der dreiteilige Aufbau der Geschichte. Wir haben am Anfang den Aufbau der Bedrohung, als wir also von dem Erpresserbrief erfahren und dass Bertha jetzt im Felsenhaus übernachten soll. Wir haben dann die Realisierung der Bedrohung, zum einen den Mann im Eisladen und dann auch später die Entführung von George und dann zum Schluss natürlich die Lösung der Bedrohung, dass George befreit wird. Wir haben auch Action, als die Jungs da durch das Haus schleichen, das ist spannend gemacht. Und dann gibt es noch einen Twist, denn mit Joe hat hier niemand gerechnet. Ich fand auch, die Kinder machen gute Detektivarbeit. Sie folgen Timmy, der die ersten Spuren findet. Sie haben dann den Zettel und befragen einen Informanten. Dann kommt die pfiffige Idee mit dem Rundruf. Das war alles wirklich gut gemacht. Die Baumkletterszene möchte ich es mal nennen, als Joe des Nachts bei Julian und Dick ankommt, habe ich ja schon angesprochen. Die gefällt mir echt gut. Die ist von Joe und von den Jungs wirklich sehr natürlich gesprochen. Die Szene sehe ich immer bildlich vor Augen. Das könnte wirklich so zwischen Freunden geschehen sein. Was mir gut gefallen hat, ist die, ich will es mal sagen, Lernklammer. Vom Buch her wissen wir, dass Joe erst seit kurzem in die Schule geht, seit ihr Vater im Gefängnis ist. Sie hatte auch im Buch ein bisschen Probleme mit dem Schreiben, daher vielleicht auch das Buchstabieren von Gringo. Auf der anderen Seite hat Joe als Zirkusmädchen aber sehr viel praktisches Wissen und deswegen kann sie zum Schluss auch die Hebelgesetze anwenden, um einen sehr schweren Stein auf einen Deckel zu heben. Das fand ich sehr gut gemacht als Kontrast. Auch gut war, dass Joe hier in dem Hörspiel eine sehr aktive Rolle zum Schluss hat. Ich hatte ja gehofft, ich mag ja Joe als Charakter, dass im Buch diese Szene mit dem Schüttloch und dem Einsperren der Gangster ausführlich beschrieben ist. Aber im Buch gibt es die Szene gar nicht. Da sperrt Dick nämlich die Ganoven irgendwo im Haus ein. Das heißt, da hat man fürs Hörspiel Joe eine viel aktivere Rolle gegeben. Das passt auch gut, denn in den beiden vorhergehenden Folgen, in denen Joe auftaucht, also helfen ihren Kameraden und das schon angesprochene Zigeunermädchen, hat Joe ja auch eine tragende Rolle und sperrt auch dort die Verbrecher ein. Ich hatte den Eindruck, dass das hier absichtlich so gemacht wurde, um eben genau dieses Common Theme zu erlangen. Mir gefällt die Geschichte. Ich finde sie auch gut gemacht und gut durchdacht. Ich finde sie spannend. Ich höre sie mir gerne an. Von mir ganz eindeutig Daumen hoch. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal und einen guten Rutsch.